Die Radio Wissen. Update.
Da wird dann eben nur mit erhobenem Zeigefinger von oben gepredigt und unten laufen die Dinge schief.
Für den Ethnologen Thomas Hauschild von der Uni Halle ist das einer der Gründe, warum seit Wochen tausende Menschen für die Pegida-Bewegung auf die Straße gehen. Gegen vermeintliche Überfremdung, gegen, wie sie finden, zu viele Flüchtlinge und gegen die Lügenpresse, die sie ihrer Meinung nach falsch darstellt. Für heute hat die Pegida-Bewegung in Dresden zu ihrer 10. Demo aufgerufen und die soll diesmal ein gemeinsames Weihnachtslieder singen werden. Das ist unser Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
In Dresden, Kassel und Bonn sind heute Abend Pegida-Demos und Gegendemos geplant. Letzte Woche kamen in Dresden 15.000 Pegida-Anhänger. Der Ethnologe Hauschild sagt im Deutschlandradio Kultur, den Menschen, die für Pegida demonstrieren, geht es nicht um blanke Ausländerfeindlichkeit. Stattdessen sehen sie ihre Identität und ihre gemeinsamen Werte bedroht. Und dafür, meint Hauschild, sind auch die verantwortlich, die Pegida jetzt am heftigsten kritisieren.
Das sind dieselben Leute, die jetzt die jahrelangen Streitigkeiten um die Umbenennung von Weihnachtsmärkten in Wintermärkte, um die Abschaffung von Martinsbräuchen, von Adventsdekorationen in Kindertagesstätten schweigend haben passieren lassen. Und das ist das, was man Folklore nennt, populäre Kultur.
Hauschild wundert sich deshalb auch nicht, dass heute Abend Weihnachtslieder gesungen werden sollen. Auch der Politikwissenschaftler Werner Patzelt von der TU Dresden sagt, bei Pegida sei viel Folklore dabei. Die Demonstranten stellten aber auch konkrete politische Forderungen. Patzelt meint, dass die Politik Pegida zu Beginn falsch eingeschätzt hat, ohne genau hinzusehen. Nämlich grundsätzlich als Neonazis und Rassisten.
Im Laufe der Zeit hat man festgestellt, dass das nicht so ist, sondern dass man viele aus der üblicherweise sogenannten schweigenden Mehrheit dort findet. Nicht einmal Wutbürger, sondern empörte Bürger, die sich alleingelassen, nicht ernst genommen und von der Öffentlichkeit als töricht, uninformiert und dumpf dargestellt empfinden.
Laut Patzelt muss die Politik jetzt erstens mit Betroffenen vor Ort sprechen, also mit Menschen, die zum Beispiel nah an Flüchtlingsunterkünften wohnen. Und der Politikwissenschaftler fordert, dass eine große bundesweite Diskussion über die deutsche Flüchtlingspolitik geführt wird. Die etablierten Parteien sind immer noch eher ratlos, wie sie mit Pegida umgehen sollen, suchen nach Erklärungen und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Sie distanzieren sich von den Anhängern, sagen aber auch, man müsse ihre Sorgen ernst nehmen. Ähnlich haben sich auch die großen Kirchen geäußert. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, glaubt, dass die Ablehnung von Flüchtlingen stellvertretend für andere Probleme steht. Dazu hatte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF ein Beispiel.
Ich habe selbst einen Brief bekommen von einer Rentnerin, die mir genau auflistet, welches Geld sie hat und wie sie damit nicht zurechtkommt. Und dann sagt sie, aber den Flüchtlingen wird alles in den Rachen geschoben. Und das sind genau die Dinge, die wir entlarven müssen. Denn jeder, der eine Asylunterkunft mal besucht hat, der sieht ganz genau, dass hier niemand verwöhnt wird, sondern dass ganz im Gegenteil hier noch viel Handlungsbedarf ist, damit Menschen hier würdig untergebracht werden.
Bedford Strohm hat die Demonstranten aufgefordert, sich der Diskussion zu stellen. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, ist da skeptisch. Er glaubt, dass Pegida überhaupt keinen Dialog will. Aus seiner Sicht machen runde Tische oder Gesprächsrunden deshalb auch keinen Sinn.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz geht die Diskussion über die Pegida-Proteste weiter. Auf Facebook reißt die Kritik an den Demonstranten nicht ab. Michael Häuselmann schreibt, wenn diese sogenannten Wutbürger mit ihren abstrusen Ängsten und ihrer angeblichen Verunsicherung die Tischregeln bestimmen, dann ist Deutschland kein Land mehr, in dem ich leben will. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Proteste. Verständnis für die Proteste hat dagegen Gerhard Petrat. Wenn es diese Leute nicht geben würde, dann macht der Staat mit uns, was er will. Ich finde es gut. Pegida-Befürworter sind weiterhin skeptisch, was die Rolle der Medien angeht, wie zum Beispiel Gero Kolmer. Die Politiker wissen sehr genau, wie man damit umgehen muss. Dafür haben sie doch ihre Presse, die sehr geübt darin ist, undifferenziert auf abweichende Meinungen einzuschimpfen. Die Frage ist nur, ob das diesmal auch funktionieren wird. Andreas Hillebrand verteidigt die Arbeit der Journalisten. Ich habe den Eindruck, dass manche damit nicht klarkommen, wenn ihnen der Spiegel vorgehalten wird und sie kritisch hinterfragt werden. Genau das aber ist der Auftrag der Medien.
Was sonst noch wichtig war?
Das Bundesamt für Migration rechnet im nächsten Jahr mit mehr Flüchtlingen in Deutschland als in diesem Jahr. Amtspräsident Manfred Schmidt spricht von rund 230.000 Asylanträgen. Allerdings geht er davon aus, dass die Aufnahme nächstes Jahr in den Anlaufstellen und Behörden weniger chaotisch abläuft, weil zusätzliche Mitarbeiter da sind. Die Organisation Pro Asyl glaubt nicht daran, dass die Maßnahmen wirken. Sie fordert stattdessen ein langfristiges Integrationskonzept. In absoluten Zahlen bewerben sich in Deutschland EU-weit die meisten Menschen um Asyl, dieses Jahr rund 200.000. Experten sagen allerdings, um einen wirklichen Vergleich ziehen zu können, müsse man die Asylbewerberzahl ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzen. Und da liegt in der EU aktuell Schweden vorne und Deutschland nur auf Platz 6.
Wir können unsere Trauer gar nicht in Worte fassen. Diese Kinder, das waren unsere Engel. Ihr Opfer hat uns alle wachgerüttelt.
Dieser Mann demonstriert wie viele tausend andere Menschen in Pakistan gegen den Terror der Taliban. Vor knapp einer Woche hatten die Taliban in einer Schule in Peshawar 149 Menschen getötet, vor allem Kinder und Jugendliche. Jetzt hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen, die das Massaker mit vorbereitet haben sollen. Innenminister Chaudhry Nisa Al-Khan warnte außerdem vor weiteren Anschlägen.
Nach dem Anschlag haben wir viele neue Hinweise erhalten. Sie deuten darauf hin, dass die Taliban erneut etwas Unmenschliches planen. Wir müssen also alle wachsam sein.
Nach dem Angriff auf die Schule hat Pakistan die Todesstrafe wieder eingeführt und schon mehrere Aufständische gehängt. Die Regierung hat angekündigt, dass sie in den nächsten Wochen 500 verurteilte Extremisten hinrichten lassen will. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das als zynische Reaktion auf das Schulmassaker. Die Anhänger von Beji Caid Essebsi haben schon gejubelt, als die Stichwahl um das Präsidentenamt in Tunesien offiziell noch gar nicht entschieden war. Essebsi hatte sich schon heute Morgen zum Sieger erklärt. Am Nachmittag hieß es auch von der Wahlkommission, Essebsi hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Der 88-Jährige hat sich mit 55% gegen den Sozialdemokraten und bisherigen Übergangspräsidenten Moncef Manzouki durchgesetzt. Hunderte Jugendliche haben im Süden Tunesiens gegen Essebsi demonstriert. Nach Angaben von Augenzeugen zündeten sie Reifen an und blockierten Straßen. Tunesien war vor 4 Jahren das Land, in dem der arabische Frühling begann. Die Wahl gestern war die erste freie Wahl eines Staatschefs seit Tunesiens Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1956. Der Vatikan hat nicht nur eine, sondern gleich mehrere Krankheiten. Das sagt Papst Franziskus. Er hat heute seine Weihnachtsansprache für Kardinäle, Bischöfe und Priester gehalten und darin den Vatikan ziemlich drastisch kritisiert. Unser Korrespondent Tilman Kleinjung hat die Einzelheiten.
15 Krankheiten attestierte der Papst den Kardinälen und Geistlichen, die in der Kurie, in der Kirchenverwaltung arbeiten. Dazu zählt das Kirchenoberhaupt existenzielle Schizophrenie, die Krankheit derer, die im Vatikan ein Doppelleben führen, oder geistliches Alzheimer. Damit meint Franziskus die, die die Bindung an Christus vergessen haben. An erster Stelle nennt der Papst den Fehler, die Kirchenleitung für unsterblich, immun oder unersetzbar zu halten. Eine Kurie, die nicht besser werden will, ist ein kranker Körper, so der Papst. Ein Besuch auf dem Friedhof kann uns helfen, die Namen all der Personen zu sehen, die glaubten, unersetzbar zu sein.
Beobachter berichten, dass viele Kardinäle die Papstrede mit versteinerten Mienen verfolgt haben.
Was noch wichtig wird.
Die Ukraine will ihren Beitritt zur NATO vorantreiben. Das Parlament entscheidet morgen über ein Gesetz, das den blockfreien Status der Ukraine aufheben soll. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Land in die NATO aufgenommen werden kann. Denn als Blockfreier gehört die Ukraine keinem Militärbündnis an. Die Ukraine ist seit 2010 blockfrei, und zwar auf Druck von Russland. Russland hat das Land vor Schritten hin zu einer NATO-Mitgliedschaft gewarnt. Die NATO schließt zwar nicht aus, die Ukraine irgendwann aufzunehmen, einen konkreten Zeitplan gibt es aber nicht.
Und sonst in der Welt?
Wenn es um Kritik an Nordkorea geht, agiert China meistens sehr vorsichtig. So ist es auch diesmal wieder. China ist eines der wenigen Länder, die enge Beziehungen zu Nordkorea haben. Im Streit über die Hackerattacke gegen das Filmstudio Sony Pictures hält sich Peking mit Schuldzuweisungen an Nordkorea zurück. In einer Erklärung verurteilt China Cyberangriffe und Cyberterrorismus im Allgemeinen, ohne dabei aber Pyongyang zu nennen. Die USA vermuten Nordkorea hinter der Hackerattacke auf Sony. Medienberichten zufolge hat Washington deshalb die chinesische Regierung um Unterstützung gebeten. Peking soll helfen, weitere nordkoreanische Cyberattacken zu blockieren. Beinahe die gesamte Telekommunikation des kommunistischen Staats läuft über von China betriebene Netze.
Netzwerke. Hier hat Peking widersprochen, dass seine Plattformen zu solchen Angriffen dienen. In Indien fühlt sich die Minderheit der Muslime stark benachteiligt. Jetzt hat sich der Streit verschärft, weil Muslime gezwungen wurden, zum Hinduismus überzutreten. In Neu-Delhi musste die Sitzung des Parlaments mehrfach unterbrochen werden. Oppositionspolitiker haben Ministerpräsident Narendra Modi zu einer Stellungnahme gedrängt, weil die Zwangskonversionen Anhängern seiner Partei zugeschrieben werden. Extremistische Hindu-Gruppen hatten letzte Woche mehrere Zeremonien abgehalten, damit Christen und Muslime zur Mehrheitsreligion des Hinduismus übertreten. Die Extremisten sollen Verbindungen zu Modis hindu-nationalistischer Partei BJP haben. Die Opposition wirft Modi vor, dass er mit seinem Schweigen so ein Verhalten auch noch fördert. In Russland hat der Verfall des Rubels eine Bankenkrise ausgelöst. Die Zentralbank muss die russische Trust Bank vor dem Ruin schützen, mit einem Kredit von umgerechnet 435 Millionen Euro. Und Russlands größte Bank, die Sberbank, wird vorerst keine Kredite für Konsumgüter wie Autos oder Hypothekenkredite vergeben. Der Rubel hat in diesem Jahr schon fast die Hälfte seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren. Zum einen wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland, zum anderen, weil der Preis für Öl deutlich gefallen ist. Und das ist Russlands wichtigstes Exportgut.
Wissensnachrichten.
Einen gibt's noch, nächste Woche Saarbrücken. Dann ist das Tatortjahr 2014 vorbei. Aber es ist jetzt schon klar, es war ein Rekordjahr. Aglaya Dane aus der Wissensnachrichtenredaktion. Noch nie in der Geschichte des Tatorts gab es so viele Leichen.
Richtig, 36 Tatortfolgen gab es und insgesamt 150 Tote. Das hat die Fangruppe Tatortfundus gezählt. Und etwa 150, das heißt, das waren doppelt so viele wie in den letzten zwei Jahren.
Heißt, der Tatort ist blutrünstiger geworden.
Das kann man so sagen. Allerdings muss man sagen, die Statistik ist ganz schön gesprengt worden durch einen einzigen Tatort. Das war ein Wiesbaden-Tatort im Schmerz. Geboren am 12. Oktober. Das war eher so ein experimenteller Film, Italo-Western, Quentin Tarantino-Stil. Und passend dazu gab es eben auch ordentliche Ballerszenen mit insgesamt etwa 50 Toten.
Nächste Woche gibt es also den letzten Tatort dieses Jahr. Weiß man schon, was so nächstes Jahr alles Neues geplant ist?
Allgemein kann man sagen, dass die ARD im Moment auf Verjüngung setzt. Also gestern gab es ja auch schon ein Beispiel dafür, das Erfurter Ermittlerteam, das jüngste Team, alle so um die 30. Und allgemein muss man sagen, schon in diesem Jahr gab es immer mal wieder so jüngere Assistenten, die den alten eingesessenen Ermittlern dazugesetzt worden sind. Und so geht es auch weiter. Man will eben ein jüngeres Publikum ansprechen beim Tatort. Spiegel Online hat jetzt mal gerechnet, im Schnitt sind die Tatortermittler nämlich über 50. Eine der Ältesten, Eva Mattes, hört im nächsten Jahr auf, mit 60 Jahren. Sie ist Ermittlerin in Konstanz. Und dafür gibt es nächstes Jahr ein neues Revier, Dresden. Und da gibt es dann drei weibliche Hauptdarstellerinnen, so zwischen Anfang 20 und Anfang 30. Eine zum Beispiel, eine der Schauspielerinnen, kennt man, Alvara Höfels. Zum Beispiel kennt man sie aus Kein Uhr Hasen oder Fuck You Goethe.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, bietet armen Ländern Finanzhilfen an, allerdings nur unter Auflagen. In der Regel heißt das Sparen. Die Organisation hat deshalb den Ruf, ein fieser Zuchtmeister zu sein. Und jetzt heißt es auch, der IWF trägt eine Mitschuld an der Ebola-Epidemie. Wieso das denn?
Die Vorwürfe kommen von britischen Soziologen und Gesundheitsforschern, unter anderem aus Oxford, Cambridge und London. Die sagen, der IWF hat mit dafür gesorgt, dass Guinea, Liberia und Sierra Leone eine sehr, sehr schlechte Gesundheitsversorgung haben. Und deswegen konnten diese Länder in Westafrika die Seuche nicht früh genug stoppen.
Aber was hat der IWF denn ganz genau getan?
Die Forscher sagen, der IWF hat dafür gesorgt, dass sich diese Länder kaputt sparen. Der IWF ist ja eine UNO-Sonderorganisation mit fast 190 Mitgliedstaaten und hat eigentlich die Aufgabe, die Weltwirtschaft abzusichern, also dass sie weiter funktioniert. Und der IWF tritt vor allem dann in Erscheinung, wenn es Krisen gibt. Die gibt es in Liberia, Sierra Leone und Guinea immer mal wieder. Deswegen ist der IWF dort eben seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten mit Hilfsprogrammen präsent. Die Auflagen waren immer ganz klar: Haushalt sanieren und weniger Geld ausgeben. Die Folge ist eben, dass auch weniger Geld für das Gesundheitssystem ausgegeben worden ist und für den öffentlichen Dienst. Und damit wurden auch Löhne für Ärzte und Krankenschwestern gekürzt. Und das hat natürlich zur Abwanderung geführt. Und außerdem wurde das Gesundheitssystem dezentralisiert, also statt weniger große Kliniken, viele kleine Praxen. Das hat Vorteile, aber eben nicht bei Ebola.
Und was sagt der IWF selbst zur Kritik?
Ein IWF-Sprecher hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er hat gesagt, seit Jahren geben wir diesen Ländern Kredite ohne Zinsen zu verlangen. Das heißt, die hätten Ressourcen gehabt, um Geld ins Gesundheitssystem zu stecken. Und außerdem hat der IWF auch eine Soforthilfe im September für den Kampf gegen Ebola zur Verfügung gestellt von mehr als 100 Millionen Euro. Generell muss man sagen, natürlich ist der IWF nicht allein verantwortlich, aber Kritik an der Organisation und ihren Auflagen gibt es ja schon seit längerem, auch von Ökonomen und Politikern.
Dankeschön, Aglaya Dane.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt es fast überall bewölkt. Im Norden regnet es. Dazu Temperaturen von 3 bis 11 Grad. Morgen erwartet uns ähnliches Wetter wie heute. Wolken und Regen, nur im Süden kommt ab und zu mal die Sonne raus. Dazu dann maximale Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.